Wir sprechen über die Highlights des großen Preis von Saudi-Arabien in Jeddah und da gibt es einiges, obwohl das Rennen halbwegs ereignislos war, zu berichten. Ihr wisst natürlich, wir reden sicherlich über die Startphase mit dem Safety Car, ausgelöst durch den Crash zwischen Gasly und Tsunoda und natürlich dann, was in der ersten Kurve passiert ist zwischen Verstappen und Piastri. Wir sprechen ein bisschen über die, naja, Ferrari, denn die sind anscheinend in sauberer Luft konkurrenzfähig mit McLaren. Wenn sie hinterherfahren, in dreckiger Luft, in Dirty Air anscheinend nicht. Und der einzige von den beiden, der das richtig hinbekommt, ist momentan Charles Leclerc. Dann gibt es natürlich dann noch ein bisschen was an der Box passiert ist. Also Stichwort weiße Linien und wie schnell haben das die einzelnen Mannschaften geschafft. Und was wir nicht unterschlagen dürfen, es gab hinten raus noch einen richtig sehenswerten Dreikampf zwischen Hadja, Albon und Sainz. Das war eine taktische, sehr gute Leistung von Williams. Da haben sie als Team super zusammengespielt. Und so ein paar Überholmanöver von Norris müssen wir auch noch thematisieren. Der hat ja auch wieder mal ein paar Fehlerchen gemacht. Ich würde sagen, damit ist die Folge schon relativ vollgepackt. Dave, lass uns loslegen.
Ja, damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Start mal, auf geht's.
Jo, Dave, wir arbeiten uns vielleicht mal chronologisch durch. Start, Piastri versus Verstappen. Es sind nur wenige 100 Meter bis zur ersten Kurve. Was ist denn da passiert?
Ja, ist einiges passiert. Und wenn wir chronologisch vorgehen wollten, sollten wir noch ein paar Worte über das Qualifying vielleicht verlieren. Das darf man nicht vergessen. Das Verstappen war nämlich überaus Pole. Spannend. Da hat sich Max Verstappen wieder haarscharf in letzter Sekunde die Pole gesichert. Das war eine ziemliche Masterclass. Lando Norris hat vergurkt. Wir müssen deshalb über das Qualifying sprechen, mein Lieber, weil wir vor lauter Feierei am Samstag gar keinen Quali-Check gemacht haben. Wenn ihr den vermisst habt, wundert euch nicht, dass da habt ihr nichts verpasst. Wir haben es tatsächlich einfach nicht geschafft. Wir waren abends unterwegs, haben in der Kneipe das Quali geschaut zusammen und dann aber jetzt nicht beschlossen, dann schnell im Auto noch was aufzunehmen.
Weil wir das Geburtstag ein bisschen nachgefeiert haben, so sieht es nämlich aus. Nicht, dass wir uns da lieber verlaufen lassen, statt...
Genau, ich bin also alt geworden, das musste gefeiert werden.
Zivilisiert, aber wir haben da natürlich dann den Quali-Check nicht geschafft. Aber
ganz genau.
Was natürlich wir genauso wie ihr gesehen haben, ist, dass der liebe Norris ein kleines Fehlerchen gemacht hat, das natürlich bitter bestraft wird und dann zu einem großen Fehler eigentlich dann sich aufbläht. Ist dann am Ende in der Leitplanke gelandet, hat keine Runde setzen können im Q3 und ist dementsprechend von Platz 10 gestartet, was natürlich alles andere als optimal ist auf einer Strecke, die zwar ultra schnell ist, aber wo das Überholen jetzt auch vielleicht nicht so einfach geht wie bei manchen anderen, trotz zwei richtig guter DRS-Zonen. Er hat sich da trotzdem dann im Rennen gut angestellt, aber vor allem, wenn man einen Teamkollegen hat, der momentan alles richtig macht, ist das natürlich nicht gut.
Ja, ganz genau. Wie gesagt, der Norris-Fehler hat ihm eigentlich das Wochenende dann schon verhagelt im Qualifying. Trotzdem war es spannend. Wir hatten mit Verstappen vor Piastri, vor Russell, vor Leclerc vier verschiedene Autos auf den ersten vier Positionen. Das war richtig cool. Antonelli auf der 5 war auch richtig stark unterwegs. Wie das am Ende des Tages gewichtet und bewertet wird, erfahrt ihr natürlich in der nächsten Episode. Wir werden unseren Fahrernoten dann auch wieder wirklich haarklein aufdröseln, wie wir die Leistungen eines jeden Piloten gesehen haben. Aber das nochmal kurz vorweg als die wichtigsten Highlights vom Quali. Verstappen, haarscharf, wieder auf Pole. Lando Norris hat's vergurkt, Piastri in einer sehr guten Position. Und damit ging's ins Rennen. Da hast du ja ganz richtig schon gesagt, Startphase. Ja, Oscar Piastri, eine der kürzesten Entfernungen von der Startlinie bis zur ersten Kurve. Trotzdem war Piastri mindestens nebendran, eigentlich sogar voraus in Kurve 1.
Super Start hinbekommen,
Super Start hinbekommen gegen Max Verstappen. Hat da die Ellenbogen ausgefahren, ist ruhig geblieben, hat die erste Kurve sauber bekommen. Und Max Verstappen hat halt, jetzt kommen wir gleich wieder die in der Kommentarspalte raus, die uns als Max-Hater bezeichnen. Ich sag, Max hat wieder einen typischen Max gemacht, hat sich wieder in die Opferrolle begeben, ist dann, er hat die erste Schikane abgekürzt, mehr oder weniger, ist trotzdem vorne geblieben. Hat dann eine Strafe kassiert natürlich dafür, über die sprechen wir sicher gleich, aber natürlich maximal uneinsichtig, er wurde von der Strecke gedrängt, er war doch vorne und hier und da.
Fairerweise muss man sagen, es ist ja auch so.
Es war halt wieder ein Max, ne?
Ja, aber das macht ja jeder Fahrer. Also das muss man jetzt nicht an Max Verstappen festmachen.
Macht nicht jeder Fahrer. Alonso hat später im Rennen gemacht und hat sofort den Bortoleto wieder vorbeigelassen, hat dann überholen lassen.
Am Funk drüber reden, er hat mich rausgedrängt, er hat mir keinen Platz gelassen, das macht inzwischen jeder. Das also gut, Alonso hat es in seinem Fall nicht gemacht, bloß der... Also macht's an anderer Stelle dann auch. Also was eher das Ding ist, und da müssen wir gar nicht unsere eigene Meinung reinbringen, ich sehe es im Großen und Ganzen genauso wie du, Dave. Eigentlich jeder Experte hat auch gesagt, das ging völlig in Ordnung. Es ist um es da nochmal grundsätzlich auch zu beschreiben, wir haben es ja schon angesprochen, eine sehr, sehr kurze Strecke von der Startreihe bis eben dann zur ersten Kurve. Und Jeddah ist eine der Strecken, wo es nicht unbedingt die beste Ausgangsposition ist, auf der Pole zu stehen, denn die ist auf der rechten Seite. Und es geht nach links in der ersten Kurve. Das heißt, wenn du selbst nicht den perfekten Start hinbekommst als Zweiter, sondern einfach nur ungefähr genauso wie der Erste, dann kannst du es trotzdem schaffen, in der ersten Schikane dann am Ende als Erster rauszukommen. Selbst wenn du von Platz 2 startest, so, das ist erstmal so ein Ding, das ist grundsätzlich jetzt nicht so toll für den Pole-Sitter.
Ah, Max aber hat er auch gleich nach links rübergezogen,
hat er ja,
wollte
klar,
zumachen,
also,
aber Piastri war dann schon da.
Genau, der hat halt einen deutlich besseren Start erwischt als Verstappen und dann eben dieses Manöver in der Kurve, und das sind sich eigentlich alle einig. Ja, Piastri hat ihn da eisenhart raus oder halt keinen Platz gelassen, war aber auch im Prinzip so vorne, dass man das verargumentieren kann. Da gab es auch von der Rennleitung überhaupt keine Diskussion, und auch im Nachhinein von allen möglichen Journalisten und Experten und so weiter und so fort hat niemand wirklich in Frage gestellt. Und Verstappen, und das ist dann wahrscheinlich eher der springende Punkt, der ja, natürlich kannst du da irgendwie ausweichen, aber es ist halt auch ein typischer Verstappen-Move, der relativ spät zu bremsen, dann im Prinzip, ich will es nicht sagen, Abkürzung nehmen, aber dann den Ausweg eben, weil natürlich ist dann kein Platz mehr, weil je später du bremst, die Kurve gehört halt dann dem anderen, und es war definitiv so bei Piastri, der ist halt auch kein Lando Norris, der dann irgendwie Kompromisse macht, sondern der ist halt Verstappen 2 sozusagen und sagt, okay, mein Lieber, ja, da ist die Strecke zu Ende, ist deine eigene Schuld, wenn du dich eingereiht hättest und nicht zu spät gebremst hättest, dann würdest du das auch hinbekommen, die Kurve zu bekommen, aber halt hinter mir, und das sind halt zwei Dickköpfe, und dann muss halt einer verlieren. Das war in dem Moment Verstappen, der dann auch recht schnell wieder aus Gas gegangen ist, als er in dieser Auslaufzone war, und das war dann der Punkt. Er hat dann eben nicht sozusagen ja diesen Vorteil wieder rückgängig gemacht. Natürlich war es irgendwo von ihm auch clever, weil was wäre denn die Alternative gewesen, sich hinter der Piastri einzugreifen und fair zu bleiben sozusagen, aber ja, dann halt in der Dirty Air zu fahren, das heißt, sich die Reifen sukzessive kaputt zu machen schon im ersten Stint, viel Zeit zu verlieren, möglicherweise mehr als die 5 Sekunden, die da eben auf ihn dann einprasseln als Strafe. Und insofern hat das gar nicht verkehrt gemacht, und alle, die sagen sozusagen, dann ist mein Monolog hier zu Ende, wäre es denn vielleicht Platz 1 geworden, wenn er eben diese Strafe nicht bekommen hätte? Ich sage, nur dann, wenn er einen besseren Start gehabt hätte und sowieso dann als Erster aus der ersten Schikane rausgekommen wäre, weil ansonsten wäre er hinter Piastri gewesen, und der hätte sich ganz, ganz bestimmt nicht mehr von Verstappen in dem McLaren die Butter vom Brot nehmen lassen.
Ja, jetzt bist du da ganz schön weit vorgeprescht, ja. Das war eine ganze Menge drin. Ja, stimme ich grundsätzlich zu, ist wahrscheinlich korrekt. Über die Strafe sage ich auch gleich nochmal was. Ich würde ganz gerne mal kurz auf den Vorfall selbst zurückkommen. Ja. Drehen wir die Rollen mal um, ja. Wäre Verstappen innen gewesen, der Piastri hätte genau den Move gemacht, den Verstappen da gemacht hat, Bremse auf, geradeaus drüber, und hätte ihn nicht vorbeigelassen. Du kannst dir sicher ausmalen, wie der Verstappen da am Funk unterwegs gewesen wäre und eingefordert hätte vehement, dass er doch bitte den Platz sofort zurückgibt, weil unfair, bla bla bla. Du hast gesagt, es war clever von Max, das so zu machen. Das ist richtig, das war clever. Es war halt nur nicht regelkonform in diesem Fall. Ich will nicht sagen unfair, es war nicht regelkonform. Er wurde dann dafür bestraft. Er hat
billigen Kauf genommen, genau.
Genau, er hat die Strafe billigen in Kauf genommen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die 5 Sekunden ein Klacks dagegen waren, gegen die Konsequenz dessen, wenn er sich hätte zurückfallen lassen müssen. Piastri ist im ersten Stint kaum hinterhergekommen, weil er gesagt hat, naja, die Dirty Air ist halt enorm auf dieser Strecke, ja, gerade im ersten Sektor kannst du fast nicht hinterherfahren, machst dir die Reifen natürlich kaputt, du musst da einen gewissen Abstand einhalten, nur deshalb, und natürlich zugegebenermaßen, weil Verstappen da wirklich eine Monster-Pace hingelegt hat, nur deshalb hat er sich den Vorsprung so weit rausgefahren, dass es am Ende zu einem zweiten Platz gereicht hat. Ich denke, ja, es war mal wieder clever, aber so ganz sauber war es nicht von ihm. Und eine Sache noch, genauso im Startgetümmel, ein paar Reihen weiter hinten ist Antonelli, was Ähnliches passiert. Ja? Er musste auch die Abkürzung nehmen, weil er einfach keinen Weg gesehen hat, die Kurve sauber zu erwischen, ohne zu kollidieren. Das passiert im Startgetümmel, aber der Antonelli war dann super langsam, hat die Fahrer wieder vorbeigelassen, an denen er sich da unfair vorbeigemogelt hat, hat sich wieder eingereiht und ist ganz normal weitergefahren. So geht's halt auch, ja. Ob das jetzt weniger clever ist oder wie auch immer, da werdet ihr sicher gleich in der Kommentarspalte wieder heiß diskutieren.
Ich behaupte mal, dass Antonelli das ähnlich wie Max wahrscheinlich gemacht hätte, wenn er den gleichen Race-IQ hätte. Ja, und mit Race-IQ meine ich, und um die WM fahren würde. Das ist der komplette Satz. Also, weil man muss schon sagen, okay, Es ist erstmal gut, dass die FIA inzwischen die Regeln sehr konsequent durchsetzen und auch nachvollziehbar. Da gibt es nicht so ein Hü und Hott und hin und her und einmal so und einmal so. Das ist schon mal gut. Deswegen kann es Verstappen auch nicht mehr so einfach wie früher machen. Aber er hat es auch immer wohlwissend gemacht. Also er hat schon so ein bisschen manchmal so Rambo-ähnliche Züge. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz
sehr
klar sagen.
Sehr berechnend immer, ne?
Ja, er weiß, was er tut. In dem Sinne, dass er genau weiß, okay, ich entscheide das jetzt und bin mir eigentlich instinktiv sicher, das ist von der Zeit her die richtige Entscheidung, so wie du es gerade gesagt hast, Dave. Denn wenn ich jetzt dahinter herfahre, dann sind eben diese ganzen Konsequenzen Dirty Air und vielleicht ist ja der hinter mir dann auch irgendwie, der mich unter Druck setzt und so weiter
genau,
und so fort.
Genau.
Das kann der halt, ne? Und deswegen als Verstappen-Fan freut man sich dann natürlich, als neutraler Fan oder der eben mit einem anderen Fahrer irgendwie es eher hält, ist manchmal schwierig. Ja. Aber ist wie es ist.
Zwei Aspekte noch dazu. Ihr merkt schon, das war das Highlight des Rennens, deswegen hacken wir da so lange drauf rum. Liam Lawson ist das später im Rennen auch passiert, dass er beim Überholen nicht ganz die Kurve gekriegt hat. Er hat aber weder abgekürzt noch sonst was. Er war halt kurz mit allen vier Rädern neben der Strecke. Der hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Lass mal jetzt mal unkommentiert so stehen. Ja? Macht daraus, was ihr wollt. Und der letzte Aspekt, den ich da noch aufmachen würde, ist... Es war absolut lächerlich, wie Christian Horner dann mit irgendwelchen Ausdrucken an die Presse getreten ist und versucht hat, das zu verteidigen. Ja, Max war doch am Scheitelpunkt der Kurve vorne. Ja, natürlich ist man vorne, wenn man halt gar nicht bremst oder wenn man die Bremse wieder aufmacht. Oscar Piastri hat es perfekt eingeschätzt, ja, wie er die Kurve nehmen muss, wann er bremsen muss. Auf kalten Reifen mit vollen Tanks hat er es genau hinbekommen, dass er die Kurve wirklich allerletzte Rille noch bekommt. Also besser kann man das nicht machen. Und klar, wenn Verstappen dann halt auf einmal wieder vor ihm ist, obwohl Piastri beim Anbremsen ja schon vorne war, kann es ja nur bedeuten, dass er die Bremse aufgemacht hat. Der Christian Horner sollte, wenn er dann solche ausgedruckten Onboard-Aufnahmen mitnimmt, auch fairerweise die Telemetriedaten dazu mitnehmen. Und die hätten nämlich locker bewiesen, dass der Max da sicher nicht mehr auf der Bremse stand. Aber vielleicht sogar schon ein bisschen auf dem Gas.
Ne? Ja, also. Ich würde es mal noch, um das von meiner Seite abzuschließen, zu vergleichen. Für mich ist das ähnlich wie bei einem Fußballspiel, wo es um alles geht und dann ziehst du die Notbremse, weil du weißt, okay, ich krieg jetzt die rote Karte oder die gelbe Karte und bin dann vielleicht fürs nächste Spiel gesperrt, weil ich schon einige gelbe Karten habe, aber in dem Moment verhindere ich, dass wir möglicherweise das Spiel verlieren, weil ansonsten würde der Typ aufs leere Tor schießen, fertig.
Naja, ist ein guter Vergleich. Ja.
Max Verstappen hat genau für sich die beste Entscheidung getroffen. Die Rennleitung hat das klar sanktioniert, so wie es die Regeln hergeben und damit ist eigentlich auch gut. Also genauso wie der Typ dann eben die gelbe oder rote Karte bekommt, kann man im Endeffekt sagen, okay, war vielleicht nicht toll, was er gemacht hat aus der oder der Perspektive, aber die Konsequenzen sind gekommen und im Endeffekt ist es halt, wie es ist. Im Endeffekt gibt's immer diesen Spielraum eben, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt, stretch die Regeln so ein bisschen und dann bin ich am Ende trotzdem ein bisschen besser da, aber das wird's immer geben. Also da kannst du solche Regelbücher schreiben, das wird immer funktionieren.
Das wird's immer geben und Max Verstappen wird immer den Graubereich ausnutzen, weil er genau die Regeln auch kennt.
Auch eine bestimmte Qualität, ne?
Wie weit er gehen kann, dass er irgendwie noch davonkommt. Also, das hat er schon meisterhaft gemacht, ohne Frage. Trotzdem, wenn wir schon bei meisterhaft sind, können wir vielleicht noch ein bisschen über Oscar Piastri sprechen.
Yes.
Er hat nicht nur den Bremspunkt der ersten Kurve meisterhaft eingeschätzt, er hat dann auch ein lupenreines Rennen gefahren, hat keine verrückten Dinge gemacht, war immer zur Stelle, hat sein Tempo dann umgesetzt, als er vor Max Verstappen an die Box ist, meine ich. Ja. Undercut hat in dem Fall funktioniert. Ja. Gut, Max Verstappen musste ohnehin noch 5 Sekunden dann absitzen an der Box. Dadurch kam Piastri dann vor. Aber was danach passiert ist, das war sensationell. Oscar Piastri wusste, er muss dem Verstappen so schnell wie möglich davonfahren, damit er in sauberer Luft und ohne einen Max Verstappen im DRS-Fenster hinter sich da sein Rennen durchziehen kann. Und er hat dann ein unfassbares Manöver gegen Lewis Hamilton gebracht. In einer dieser, sagen wir mal, gebogenen Geraden,
langgezogen,
wo man eigentlich überhaupt nicht überholen kann, ist er urplötzlich außen neben Lewis Hamilton gefahren und hat ihn da komplett überrascht, übertölpelt. Max Verstappen hat sich dann wenige Runden später schwerer getan und kam an Hamilton eigentlich nicht vorbei. Erst als Hamilton ohnehin in die Box gekommen ist, gerade da hat er es dann geschafft gehabt. Also da hat Verstappen ein bisschen Zeit verloren. Aber dieses Manöver von Piastri, das war unfassbar, oder? Wie hast du es gesehen?
Ja,
hast
absolut.
Du kurz die Luft angehalten?
Ja, also ich meine, klar, da hat Hamilton natürlich auch mitgespielt, der hat aber auch gewusst, der Piastri ist viel, viel schneller als ich. Das hätte Verstappen wahrscheinlich auch so machen können, wenn er sich dazu entschieden hätte. Aber das muss man sagen, also Piastri, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Verstappen 2, also der ist ähnlich konsequent, der ist ähnlich abgezockt. Der Verstappen, einer seiner größten, also der hat ja viele unfassbare Qualitäten, aber eine der ganz vielen tollen Qualitäten von Max Verstappen ist, der ist einfach wie so ein Eisblock. Der hat keine Emotionen in, ja. der macht einfach, der lässt sich nicht unter Druck setzen. Piastri ist eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und das hat er wieder mal gezeigt. Und das, man muss ja auch sehen, ne? Norris, der hatte vorher mit Hamilton schon zu kämpfen gehabt und der hätte es viel einfacher haben können. Allein schon deswegen, weil er ihn immer in der ersten DRS-Zone überholt hat. Und in der zweiten hat sich Hamilton direkt dann, also er hat sich ja teilweise überholen lassen, um dann direkt in DRS zu sein und dann wieder für eine Runde praktisch safe zu sein. Hat zweimal funktioniert, bis dann der Norris dann gemerkt hat, ja, okay, ich sollte vielleicht erst auf der zweiten DRS-Sektion dann überholen, dann kann er mich eben auch nicht mehr einholen. Und das hat Piastri dann auch durchgegeben bekommen, dass Norris da ein bisschen gestruggelt hat und der hat es dann halt eiskalt durchgezogen. Ich glaube aber, dass tatsächlich, sagen wir mal so, Norris ist ein klasse Fahrer, aber der hat halt immer wieder solche Mini-Defizite, wo man sich denkt, das hätte Verstappen jetzt in der Situation anders gemacht und cleverer. Das hätte Piastri, muss ich inzwischen sagen, in den allermeisten Fällen wahrscheinlich auch cleverer gemacht. Ja, und das sind immer so kleine, wie soll ich sagen, Mini-Aussetzer. Auch das Ding, wo er riskiert hat, eine Strafe zu bekommen, als er aus der Box nach seinem Boxenstopp gefahren ist und dann über diese Markierung, also schon sehr nah drauf gefahren ist. Das war, kann man sagen,
kleine Unachtsamkeit, ne? Aber das
Unachtsamkeit oder er hat es ausgenutzt sozusagen, aber bis ans Limit, was weiß ich gar nicht, ob das viel gebracht hätte, aber ich glaube, es war eher eine Unachtsamkeit. Und dann natürlich die Geschichte im Qualifying. Also
es summiert sich, ne?
Es summiert sich und auf der anderen Seite scheint da natürlich ein Oscar Piastri umso mehr, denn der ist halt nicht einfach irgendein Teamkollege und auch nicht einfach irgendein Guter, sondern halt wirklich einer vom Kaliber, das muss ich natürlich noch bestätigen in der Zukunft, aber vom Kaliber Max Verstappen eventuell oder halt zumindest mal von den ganz Großen, das zeichnet sich schon ab. Und der ist, wie man in seiner dritten Saison jetzt, ne? Also unfassbar, was der eigentlich auf die Beine stellt.
Ja, jetzt nehme ich dir potenziell eine Im-Kreis-Fragen-Frage weg, aber Oscar Piastri ist tatsächlich der erste australische WM-Führer seit 15 Jahren, seit ausgerechnet in seinem Manager Mark Webber damals 2010 zwischenzeitlich mal die WM-Führung übernommen hatte, in diesem irren Jahr 2010, als es bis fast zum Ende noch vier Piloten gab, die um die WM gekämpft haben. Vettel hat es dann gemacht, ihr erinnert euch vielleicht, aber ja, so lange hatten wir keinen australischen Top-Piloten an der Spitze, obwohl wir in der Zwischenzeit eben einen Daniel Ricciardo hatten, der zwischenzeitlich ja bärenstark unterwegs war, aber WM-Führung war für Ricciardo irgendwie nie drin. Ja. Oscar Piastri ist also das nächste große Ding aus Down Under, kann man jetzt auf jeden Fall sagen. Ich habe mir ja schon festgelegt, ich sehe ihn als Top-Kandidaten auf den WM-Titel auf jeden Fall dieses Jahr. Er hat in Saudi-Arabien einmal mehr bewiesen, warum? Ne? Er hat jetzt aus 5 Rennen 3 Siege geholt. Er war absolut kompromisslos unterwegs, hat keinen Fehler gemacht. Im Gegensatz zu Lando Norris, der wieder 2-3 Kleinigkeiten drin hatte, mit mehr oder weniger großen Konsequenzen dann. Also wenn Norris das wirklich nicht sehr, sehr bald alles in den Griff bekommt, dann fürchte ich, könnte es ein Durchmarsch von Piastri werden. Es sei denn, Verstappen oder Ferrari oder Mercedes finden noch ein bisschen
Schauen
was.
Wir mal.
Und damit können wir mal zu Ferrari kommen. Ja. Die sahen nämlich sehr gut aus. Charles Leclerc hat endlich sein erstes Podium geholt 2025. Unglaublich, ja. Hamilton hatte ja diesen Sprintsieg in China, ja, Sprintpole, Sprintsieg. Aber Leclerc war noch kein einziges Mal auf dem Podium bis zu diesem Rennen. Jetzt hat er es endlich geschafft und das hat er sich auch redlich erarbeitet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also fantastischer erster Stint mit den Medium-Reifen. Ewig lang auch. Und es hat auch damit zu tun gehabt, dass er dann halt irgendwann nicht mehr hinterhergefahren ist. Hinter Norris war es, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher gerade, aber auf jeden Fall.
Nein, nicht hinter Norris, hinter Russell, glaube ich.
Oder? Ja. Ich müsste noch mal schauen.
Oder Verstappen. Er war auf jeden Fall dabei, aber irgendwann lag er dann plötzlich in Führung, als Piastri und Verstappen an der Box waren.
Er hat ja dann auf jeden Fall irgendwann saubere Luft vor sich, sprich also da kein Auto, das im Abstand von, sagen wir mal, 2-2,5 Sekunden vor ihm gefahren ist. Also das sage ich jetzt deswegen, weil Piastri dann irgendwann mal später im Rennen auf Norris wieder aufgefahren ist dann gemeint hatte, ich spüre so langsam die Dirty Air und das war dann ungefähr im Fenster
über 3 Sekunden Abstand, ne?
Ja, ich schon bei 3 Sekunden. Okay, ich dachte, das wäre erst so 2,5. Ja, aber man sieht schon. Also es ist ein großer Effekt bei der Strecke. Und bei Leclerc war das dann halt irgendwann weg. Da hatte er dann freie Fahrt. Und dann war der Ferrari im Renntrim tatsächlich so schnell wie die Spitze, also wie die schnellsten an dem Tag. Und jetzt muss man Folgendes sehen. Also der Ferrari hat anscheinend Hamilton sowieso, der hat noch Probleme, sich da mit den Setups zurechtzufinden. Ferrari funktioniert ganz anders als der Mercedes in vielerlei Hinsicht, haben wir auch schon drüber geredet. Aber auch Charles Leclerc hat da Probleme, wobei es natürlich im Vergleich zu Hamilton sehr viel besser macht. Auch der kriegt das Ding nicht so hin, wie es eigentlich wahrscheinlich vom Potenzial hinzubekommen wäre, denn im Qualifying scheint der Ferrari Probleme zu haben, irgendwie die Reifen so ins Fenster zu bringen, dass sie richtig funktionieren. Das klappt alles nicht so gut. Im Rennen dann anscheinend mit freier Fahrt ist der so schnell wie eigentlich alle anderen Top-Teams, mit denen es um die WM eigentlich geht. Ist schon bemerkenswert. Und jetzt ist ja bald Imola. Da sollen dann die ersten Updates kommen. Und dann, wenn die einschlagen, dann ist der Ferrari plötzlich wieder super konkurrenzfähig.
Kann man ich bitte darum.
Hoffen, das wäre schön, ja.
Würde die Saison auf jeden Fall beleben. Würde auch unseren zahlreichen Ferrari-Fans hier unter unseren Abonnenten in unserer Community sicher Hoffnung machen. Schönen Gruß an dieser Stelle, Freunde. Die Ferrari-Saison ist noch nicht gelaufen.
Dadurch hat er den Stint aber natürlich insofern deutlich verlängern können, weil er dann einfach die Reifen viel besser nutzen konnte. Und dann ist er auch so schnell gefahren wie eigentlich alle anderen zu dem Zeitpunkt, die ganz vorne waren.
Und er hatte dann hinten raus natürlich das Reifendelta. Also er hatte frischere Reifen ganz am Ende des Rennens. Das hat ihn dann gerettet, vor Norris. Der kam ja dann wirklich angerauscht und man munkelte, ob Norris dann vielleicht nicht doch noch aufs Podium fährt. Aber Charles Leclerc hat es wunderbar gemacht, auch ein absolut fehlerfreies Rennen gefahren, spitzenmäßig unterwegs. Er hat selber gesagt, nach dem Rennen war er zufrieden, vor dem Wochenende. Wenn er gesagt hätte, er wird Dritter, hätte sich da wahrscheinlich mehr gewünscht. Aber nach den Problemen im Qualifying wieder war er eigentlich ganz froh. Also im Qualifying fehlen 2/3, kann man ja so sagen. Das ist ungefähr der Abstand aktuell. Im Rennen geht der Ferrari aber besser. Und Fred Vasseur meinte auch nach dem Rennen, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sie müssen nur mehr Konstanz reinbringen in ihre Leistungen. Ne? Sprich, übers Wochenende sauber arbeiten, dass schon im Qualifying die Leistung so gut ist in Relation zum Rest wie eben im Rennen dann. Und natürlich, was er da auch explizit einschließt, und das wäre natürlich auch ein Punkt, über den wir reden müssen, auch innerhalb des Teams, dass beide Teamkollegen konstant gute Leistungen bringen. Lewis Hamilton hat ja nach dem Bahrain Grand Prix gesagt, jetzt hat's Klick gemacht, er hat es endlich verstanden, er ist guter Dinge für Saudi-Arabien und kann da endlich das Potenzial des Autos entfalten. Während des Wochenendes und explizit dann nach dem Rennen war er durchaus einigermaßen desillusioniert.
Er war ratlos sogar,
meilenweit weg von Leclerc, muss man sagen. Fast eine Sekunde auf die Pole hat er gefehlt, wenn mich nicht alles täuscht im Qualifying. Und im Rennen ziemlich blasse Vorstellung, oder?
Ja, absolut. Also was verschiedene Experten gesagt haben, ist, dass der Ferrari funktioniert sehr, sehr viel anders in vielerlei Hinsicht als der Mercedes. Mhm. Da sagen auch viele, dass das unter anderem als Schumacher, dass er schätzt, das wird wirklich die Hälfte der Saison dauern, bis Hamilton das dann so halbwegs oder so Intus hat, dass er dann eben auf dem Level von Charles Leclerc halbwegs mitfahren kann und dann das Auto oder das Verständnis fürs Auto nicht mehr der Faktor ist. Das sollte man, finde ich, ihm auch zugestehen. Wenn dann nichts kommt sozusagen, dann kann man sagen, okay, entweder es liegt wirklich daran, dass Hamilton einfach zu große Probleme hat, sich da reinzufinden, oder er ist einfach dann doch der schwächere Fahrer im Vergleich zu Leclerc. Vorher ist da aber, finde ich, kein Urteil möglich. Wir sehen es ja auch an Carlos Sainz übrigens, da geht man zum Abschluss auch gleich, richtig gut in Fahrt gekommen ist, zumindest mal auf der Strecke jetzt, auch besser als sein Teamkollege. Aber es heißt ja auch, dass grundsätzlich der Ferrari, und das scheint auch für Charles Leclerc ein Problem zu sein, anscheinend auch typisch für die Top-Autos in dieser Autogeneration, ein sehr kleines Fenster hat, in dem er wirklich super funktioniert. Ja. Und das haben wir jetzt ja sowohl bei Mercedes schon oft gehört, vor allem die letzten Saisons, wobei da war das Fenster so minimal, dass es selbst nur wenige Strecken dann waren. Mhm. Beim Red Bull weiß man es und bei McLaren hört man zumindest von Norris auch sehr oft solche Geschichten. Also das sind so Faktoren und anscheinend scheint das Setup, das Charles Leclerc gewählt hat für dieses Rennwochenende, also für das Rennen dann auch und für das Qualifying im Endeffekt, sehr radikal zu sein. Und da hilft es ihm natürlich, dass er diese ganze jahrelange Erfahrung im Formel-1-Team von Ferrari hat und in der Akademie. Und das fehlt eben Lewis Hamilton. Der ist natürlich ein Spitzenfahrer, der hat Erfahrung grundsätzlich, kann ein Auto abstimmen und so weiter. Aber wenn du halt in ein Team kommst, wo das Auto so viel anders funktioniert anscheinend als bei Mercedes, dann ist es anscheinend momentan sehr, sehr schwierig. Und man merkt, dass er an dem Wochenende sehr, sehr desillusioniert war. Der hat sich sehr schmallippig gegeben dann nach dem Rennen, hat einfach gesagt, er hat keine Ahnung, wo er was passiert ist oder wie das Auto irgendwie so schlecht zu fahren war. Er hat aber auch gesagt, dass Charles das deutlich besser gemacht hat. Und er hat auch gesagt, dass das eben im Auto drinsteckt. Und er muss das halt finden. Also er sucht da nirgendwo Entschuldigungen, sondern sucht es bei sich selber. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich glaube, das ist jetzt schon eine Extremstrecke oder ein Extrembeispiel gewesen sozusagen. Ich erwarte da deutlich bessere Leistungen jetzt auch die nächsten Rennen. Aber ist eine sehr herausfordernde Zeit für ihn. Und da wird sich jetzt dann auch so ein bisschen, glaube ich, im Verlauf dieser Saison entscheiden, wo dann die Reise weitergeht. Weil wenn, ja sagen wir mal, in der zweiten Saisonhälfte nicht sehr nah dran ist an Charles Leclerc, dann kann er die Saison im Prinzip so als Testphase werten und muss hoffen, dass 26 dann wirklich alles durch die Decke geht, weil sonst ist er dann sozusagen so ein zweiter Vettel. Also ich meine, Charles Leclerc hat ja schon mal einen Weltmeister, einen mehrfachen sozusagen, ja, so ein bisschen ins Abseits geschoben. Der ist ja dann nach zu Aston Martin gegangen, der Vettel, und dann war die Karriere rum. Kann bei Hamilton natürlich sehr gut auch so sein, weil der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist spannend. Aber mit Charles Leclerc hat man auf jeden Fall aktuell einen Fahrer, der auf jeden Fall da ist. Das ist ja schon mal die gute Nachricht für Ferrari. Selbst wenn Hamilton es nicht schafft und wenn dann das Auto passt, dann ist ja noch nicht alles verloren. Also die WM ist ja noch recht jung, kann also auch noch in den WM-Kampf eingreifen.
Könnte, auf jeden Fall. Das wäre toll. Ganz anders als bei Lewis Hamilton steht es um das Selbstbewusstsein von dem anderen Teamwechsler, sagen wir mal. Ja, Carlos Sainz, du hast es schon angesprochen. Er findet sich langsam zurecht und auch von ihm habe ich interessante Aussagen nach dem Rennen gehört. Eben wirklich im krassen Gegensatz zu Lewis Hamilton, der zunehmend ratlos scheint, hat Carlos Sainz gesagt, so, ich komme jetzt besser mit dem Auto klar. Meine analytische Herangehensweise, wie ich ein Auto kennenlerne, zeigt langsam Früchte, ja, zeigt Effekte. Er hat da offensichtlich ein eigenes System, ja, wie er ein neues Auto kennenlernt. Und er hat ja auch schon in seiner Karriere öfter Teams gewechselt, ja. Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, jetzt eben Williams, also das ist schon eine ganze Menge.
Was wahrscheinlich auch sehr hilft, ne?
Genau, das hilft ihm.
So ein System zu entwickeln.
Ganz genau. Und offensichtlich hat er jetzt wirklich ein sehr robustes System entwickelt, wie er sich da rantastet. Er ruht da in sich selbst, hat großes Selbstvertrauen, arbeitet da einfach seine Liste ab, unabhängig der Ergebnisse erstmal. Und offensichtlich geht's wirklich voran. Er war, muss man sagen, das ganze Wochenende besser als Albon. Und natürlich dann ganz hinten raus im Rennen, und darum geht's ja hier in dieser Folge, ja, die Highlights des Rennens, haben beide Williams ja hervorragend zusammengearbeitet. Carlos Sainz sollte da laut einem Funkspruch Albon ein bisschen an sich ranlassen, ihm dann DRS geben, ja, damit sich wiederum Albon gegen den bärenstarken Isaac Hadjar verteidigen kann. Ja. Auch der war auf jeden Fall ein Highlight. Und Carlos Sainz hat da ja seine Erfahrungen bei seinem Singapur-Sieg, 23 müsste es gewesen sein, hat er genau diesen Trick ja eigentlich schon gemacht. Er hat sich damals Lando Norris schön im DRS-Fenster gehalten, damit er die heranstürmenden Mercedes abwehren kann. Denn wenn der Hinterherfahrende auch DRS hat, ist er schneller, kann weniger leicht angegriffen werden. Er hat selber so einen DRS-Zug gebaut, um sich zu verteidigen. Ja. Genau das Gleiche hat er jetzt eben in Saudi-Arabien mit seinem Teamkollegen gemacht und es hat wieder funktioniert. James Wiles hat sich auch geäußert nach dem Rennen, hat gemeint, es ist unheimlich schwer. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Man muss da Reifentemperaturen, die Batterie, alles dermaßen managen. Man muss bei der Hälfte der Runde schon alles perfekt in dem Fenster haben, wie man es dann am Ende der Runde braucht, damit es dann in den DRS-Zonen aufgeht. Das haben beide seiner Piloten hervorragend gemacht. Er war da völlig aus dem Häuschen, wie geil das geklappt hat auf jeden Fall, und war sehr, sehr happy mit der Leistung von seinen Piloten, ja, Sainz und Albon. Ich denke, das können sie auch sein. Doppelpunkte, sehr, sehr wichtige Punkte. Williams ist damit jetzt wieder auf Platz 5 vor der Haas-Mannschaft. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Auftritt. Hat mir sehr gut gefallen. Und Isaac Hadjar auch. Der war auch toll, hat wieder einen Punkt geholt. Was sagst du?
Ja, also du hast ja alles zu dieser taktischen Meisterleistung von Williams schon gesagt. Ich freue mich auch extrem, dass Sainz, wir beide sagen ja immer, dass Russell einer der unterschätztesten Fahrer ist. Ich finde, Sainz ist auch irgendwo underrated, auch von Ferrari. Ich meine, klar, einen Hamilton, wenn du ihn kriegst aus Merchandise-Gründen und Anpassungsschwierigkeiten, gut, hätte man kommen sehen können, aber macht schon Sinn, den irgendwie. Aber einen Sainz wegzuschmeißen, ist halt schon echt eigentlich, ja, ganz, ganz großes Vergehen. Und jetzt,
wenn ich kurz einhaken darf, überlegen wir, dass das gerade angesprochen. Leclerc hat Vettel mehr oder weniger beerdigt. Wenn er jetzt das Gleiche mit Hamilton macht, wie gut ist dann eigentlich Sainz, der sich jahrelang wirklich behauptet hat gegen Leclerc im gleichen Team, ne?
Ja, Also das ist Wahnsinn. Der war ja, wir haben es ja am Ende der letzten Saison öfters mal das Fass aufgemacht, dann wie die letzten 6 Rennen abgelaufen sind. Dann waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Sainz und Leclerc nur ein Punkt auseinander. Und wir dürfen nicht vergessen, Sainz hat ja dann, ich glaube, das war in den letzten 6 Rennen, ich glaube, es war in, war Baku eins der letzten 6 Rennen, da hat er doch den Crash gehabt, kurz am Ende. Mhm. Also ja, ich glaube, es hat sogar, muss nochmal schauen, aber also man sieht, Sainz ist wirklich gut, darum geht's einfach. Und das ist schon krass, aber dementsprechend, also da haben wir jetzt schon drüber geredet, über diese Meisterleistung von Williams. Hadja, der wäre wahrscheinlich, hätte die aufgeschnupft, wenn die sich nicht zusammengetan hätten. Deswegen hat James Wout, der Teamchef von Williams, das auch so abgefeiert, dann unter anderem deswegen.
Also, er war schneller, ne? Hadja war schneller, er hatte frischere Reifen, meine ich. Du bist hier heute der Reifenmeister. Wenn du nochmal nachgucken könntest, ich meine, er hatte ihm einiges frischere und weichere Reifen sogar am Ende. War der auf Medium unterwegs, der Hadja? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf.
Also Hadja ist tatsächlich in Runde 34 reingegangen, war damit der Vorletzte, der in die Box gegangen ist. Okay. Nur Lance Stroll ist später noch in die Box gegangen. Also das war schon sehr spät im Rennen. Und ich müsste jetzt nochmal ganz kurz schauen in meiner schlauen Statistik, die ich mir immer aufmache, auf welche Reifen der gewechselt ist. Wenn ich es mir notiert habe, es kann sich hier nur noch um Sekunden handeln. Schauen wir mal rein. Hier habe ich den Hadja. Er ist tatsächlich auf Medium gegangen. Ja, ist auf Hard gestartet und ist auf Medium gegangen. Also der hat natürlich dann das Beste rausgeholt, weil er ist super spät in die Box gegangen und dann auch noch auf Medium. Und das ist natürlich dann ein Premium-Vorteil dann hinten raus, wenn du mit den frischen Mediums dann unterwegs bist. Oder?
Dann hatte ich es richtig im Kopf. Ja.
Genau, also das... unfassbare Leistung. Also wenn der nicht am Anfang irgendwie dieses peinliche Manöver gehabt hätte beim Saisonauftakt in Melbourne, wo er in der Einführungsrunde das Auto weggeschmissen hat, wie gut wäre er dann sozusagen jetzt in der WM unterwegs? Vielleicht hätte er da ja auch schon den einen oder anderen Punkt holen können. Es gab ja viele, die da ausgeschieden sind in diesem Rennen. Also er macht's wirklich toll. Er hat eine super Speed und er ist, man sagt ja, in den niedrigeren Klassen, da war er so ein kleiner Gabauke, der auch so...
So ein kleiner Tsunoda.
Genau, so ein kleiner Zingona, der sehr, sehr emotional am Boxenfunk ist, das ist er irgendwie gar nicht. Also der man merkt schon, der hat Leidenschaft drinnen, immer wenn er funkt, aber er ist jetzt nicht, keine Ahnung, aufbrausend oder so. Das macht er schon gut und im Rennen wirklich ganz toll. Also schon sehr, eine sehr reife Leistung. Für mich einer der besten Rookies, auch der letzten Jahre, wobei eigentlich passiert das meiste der Rookies der letzten Jahre sowieso in der Saison. Also schon toll.
Ja. Stimmt. Absolut. Und bevor wir einen Deckel auf die Folge machen, wir haben jetzt Isaac Hadja explizit gelobt, völlig zu Recht. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass Liam Lawson auch nur wenige Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen ist.
Ja.
Und hätte er diese 10-Sekunden-Strafe nicht gehabt, er wäre dann einen Platz hinter Hadja einfach nur gelandet. Mhm. So ist er 12. geworden am Ende. Ein bisschen schade. Er hat sich vor Isaac Hadja qualifiziert. Also auch bei Liam Lawson zeigt die Formkurve endlich wieder nach oben. Auch er hat sich, glaube ich, jetzt berappelt nach diesem wahnsinnig turbulenten Saisonstart. Und wenn die zwei mit einem wirklich starken Auto da auf Augenhöhe rumfahren können, werden wir die sicher auch noch öfter in den Punkten sehen in diesem Jahr. Da freue ich mich schon mega drauf. Wird Zeit. Es tut mir ein bisschen leid für Liam Lawson, wie das alles gelaufen ist. Ich denke, er kann auf jeden Fall mehr, als er zeigen durfte bisher. Ja. Und es wäre schön, wenn er uns das im Laufe der Saison noch beweisen kann, oder?
Auf jeden Fall. Und jetzt hätten wir natürlich gern von euch gewusst, was ist eure Meinung? Wie seht ihr diese Szenen, die wir besprochen haben? Haben wir irgendwas noch nicht besprochen, was ihr sau wichtig fandet? Ihr könnt euch fast sicher sein, in der nächsten Folge in den Fahrernoten, da werden wir dann drauf eingehen. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, wir antworten auf jeden Kommentar und dann sind wir sehr gespannt. Lasst uns ein Abo da und im nächsten Video geht's weiter.
So ist es. Tschüss, ciao, macht's gut.